Willkommen zu
Hast du schon gehört?
Der Podcast für alle,
die gerne mehr wissen wollen.
Wir sind
Sophie und
Sandra.
Zwei Kolleginnen,
zwei Perspektiven
und vielen persönlichen Stories.
Jeden zweiten Donnerstag
nehmen wir ein Thema unter die Lupe
und erkunden, was das mit unserem Leben macht.
Dabei gleichen wir ab,
hinterfragen kritisch
und zeigen auf,
was uns davon wirklich wichtig ist.
Klar
und persönlich.
Immer mit einem positiven Fazit,
das hängen bleibt.
Schön, dass du da bist. Sophie, hast du schon von Narziss gehört?
Ist griechische Mythologie, aber ich weiß nicht mehr genau, was
war. Das war dieser schöne Jüngling, der sich in sein eigenes Spiegelbild verliebt hat.
Ja, stimmt.
Finde ich ein bisschen cool, sich selber im Spiegelbild anzugucken und zu denken, boah, eigentlich was Schöneres gibt's nicht.
Gibt's ja heute noch.
Gibt's ja heute noch. So, und deswegen hat man auch Folgendes gemacht und darum geht's in dem Podcast, jetzt hier in dieser Folge. Man hat gesagt, pass auf, es gibt die Persönlichkeitsstörung, Narzissmus.
Yep.
Und dann gibt es aber auch die narzisstischen Züge, die halt leicht, mittel bis schwer ausfallen können.
Ist ja im Moment auch echt ein Thema, ne? Also das ist ja, also gefühlt ist jeder dritte Narzisst.
Ja? Oder hat narzisstische Züge.
Genau, da nochmal, wir beide reden heute über narzisstische Züge.
Genau, das als eben zur Einordnung, also nur die narzisstischen Züge, weil wir nehmen das komplett raus, weil wir keine Experten sind auf dem Gebiet der Persönlichkeitsstörung. Das heißt, wenn ihr aber merkt, da ist irgendjemand bei euch im Umfeld oder ihr selber, obwohl, wenn ihr es selber denkt, dann habt ihr keinen Drang, das zu verbessern. Deswegen, aber falls ihr jemanden kennt, bitte wendet euch an die entsprechenden Stellen. Wir lassen halt die klinische Diagnose raus.
Definitiv,
ja. Und wir sprechen halt nur über diese Züge und wollen aber auch nochmal ganz kurz sagen, eine Persönlichkeitsstörung wird nur dann behandelt, wenn sie wirklich eingreifend ins eigene Leben ist oder in das der anderen, dass es wirklich extremes Leid hervorhebt und eben auch dein Umfeld beeinträchtigt. Dann wird es psychologisch behandelt.
Und da weiß ich aber, dass bei Narzissten ist ja das Problem, also du musst ja diagnostiziert werden.
Ja.
Und du hast es eben schon angerissen, so ein Narzisst hat eigentlich gar kein Problem mit sich. Also der weiß gar nicht, warum sollte ich was diagnostizieren lassen, weil die anderen sind ja Idioten.
Es ist tatsächlich so, es gibt ganz, ganz wenig diagnostizierte Narzissten. Aber wie beschreibt man einen Narzissten, Sophie?
Ja.
Und das würde ich gerne mit dir mal durchgehen an einer Person, weil ich glaube, es macht es ein bisschen plastischer.
Wen schaffen wir? Geben wir ihren Namen oder?
So, Mann oder Frau, was meinst du?
Gibt es eine Tendenz? Gibt es mehr männliche oder mehr weibliche Narzissten?
Es gibt mehr männliche
Narzissten. Ja, dann komm,
okay. Dann
Demokratie.
Dann machen wir daraus ein Neo. Wir sagen einfach Neo. Ich finde, das ist so ein ganz besonderer Name. Ja. Weil, wenn jetzt irgendein Thomas zuhört,
das stimmt. Du meinst, gemein. So viele Neos hören nicht zu.
Nee, so viele Neos hören nicht zu. Hm. Ich habe auch gerade
nur
an die Matrix
gedacht. Wir können ihn auch Narzisst nennen.
Ja, lass ihn Narzisst nennen.
So. Ha?
Das heißt, erstens, der hat super wenig Empathie. Das heißt, Empathie ist gar kein Mitgefühl. Also wenn du jetzt hinfällst und dir echt wehtust, lacht er in erster Linie.
Ja, oder es juckt ihn halt gar nicht.
Oder auch gar nicht.
Lachen wäre ja auch eine Emotion. Nein, aber es gibt ja, empathisch ist ein Mitgefühl für andere, sich in andere reinversetzen zu können, um deren Gefühle. Also wenn du jetzt gerade schon ein Problem hast, bist du vielleicht auch auf dem Weg, ein bisschen mehr über dich selbst zu erfahren.
Oh, das definitiv. Also die Recherche war für mich total krass. Ich habe gedacht, ich bin Narzisstin. Aber wir klären das auch gleich auf. Ich bin's nicht. So, dann gibt's Anspruchsdenken. Das heißt, der denkt, ihm steht einfach alles zu.
Mhm.
Heißt aber auch, dem steht zu zum Beispiel soziale Leistungen aus dem Sozialstaat. Oder die erste Reihe
im Kino. Aber anderen nicht, ne? Also
selber? Nee, dir, ja. Also dem Narzisst.
Narzisst steht das alles zu. Aber Herbert und Sabine, die sind nur faul.
Genau, dann wären wir schon beim nächsten. Verachtung. Komplette Verachtung für andere Menschen. Weil die
und
sind
dumm und scheiße. So?
Ja, so.
Okay. Wir wollen es doch bildlich machen.
Ja, richtig. Und dann brauchen sie auch noch Bestätigung. Boah, Sophie, du brauchst, also wirklich, warte, Narzisst, du bist echt so ein gut aussehender Mensch.
Und Narzisst, du hast es wirklich verdient. Also wenn einer verdient hat, alles zu bekommen.
Und du bist so klug im Übrigen.
Ja.
Unfassbar klug.
Was?
Du machst bestimmt schwer für dich, mit den anderen zu sein.
Wie kannst du bloß mit uns Idioten klarkommen?
Ja, genau. Das finde ich auch gut. Und jetzt kommt das, warum wir jetzt rausfinden können, für alle, die jetzt gerade denken, oh, ich möchte schon auch Bestätigung haben und ich will auch mal ein bisschen so dieses Anspruchsdenken führe ich auch manchmal.
Ja. Und die anderen sind ja auch Idioten.
Und die anderen sind ja auch... Jetzt meine Frage, wie geht ihr denn damit um? Ist der Frust ganz besonders groß, flippt Narziss nämlich komplett aus. Sprich, er rastet aus, er wird laut, er ist vielleicht cholerisch und er bestimmt andere und er macht eine Smear-Campaign. Also er ist wirklich extrem, total.
Also wenn ich ihn jetzt nicht bestätige oder wenn ich ihm jetzt...
Wenn irgendwas nicht so kommt, wie er das will, rastet er aus. So, und da ist genau der Punkt, einen Narzissten zu erkennen. Wenn der danach hingeht, und das habe ich auch lernen dürfen, und sagt, sorry, ich bin gerade ausgerastet, das war nicht okay, es tut mir total leid, und übernimmt Verantwortung, dann ist es kein Narzisst, sondern dann ist es einfach nur ein emotionaler Ausraster gewesen. Vielleicht hat er noch keine Emotionsregulierung gefunden. Mhm. Das ist alles okay, ne? Aber hinterher zu sagen, hey, es tut mir leid. Obacht, wenn das dann aber die nächsten 3 Tage wiederkommt und wiederkommt und wiederkommt und wiederkommt.
Schatz, ich mach das nicht nochmal. Ich bin eigentlich gar nicht so.
Eigentlich bin ich nicht so. Hast du ein bisschen provoziert, aber dann ist es schwierig.
Mach mich doch nicht immer so wütend. Ja. Dann, ich möchte dir doch gar nicht wehtun. Das sind die Red Flags.
Ja,
das,
genau.
Also das ist keine Red Flag, das ist der Raum in Blut getränkt, möchte ich nur sagen. Das ist mehr als Red Flag. Ja?
Hast du recht.
Aber gut, gehen wir weiter.
Da haben wir noch gleich die Flaggen, da gehen wir gleich noch drauf ein. Die sind super dünnhäutig, die sind also nicht kritikfähig und oberflächlich und super anmaßend.
Genau, da es gibt mehrere Menschen, die sind nicht, also es gibt ja... Ich glaube, nur ganz wenige Menschen, die Kritik mögen, das sind dann vielleicht schon Sadomasochisten, ich weiß es nicht. Ja, gib mir Kritik. Nein, aber wir alle, also wenn du jetzt sagst, ja, Kritik, das rumort mir schon auch, ist es normal. Also,
ja, das ist normal, auf jeden Fall.
Das ist normal. Wenn man schlecht erwischt wird, das ist auch normal. Und ja, es gibt auch viele Idioten. So, aber es wird hier, das sind vor allen Dingen auch immer wiederkehrende Muster.
Genau. Ne? Und jetzt frage ich dich, woher kommt Narzissmus? Und rate, woher?
Woher kommt Narzissmus? Kann man das vererben?
Nee.
Aber das ist schon mal gut. Also es die Ausrede, nicht, was zu vererbt zu haben, ist schon mal nicht da. Ja, gut, dann ist es okay.
Trainiert. Total krass. Und da hatten wir auch schon im Podcast. Es tut mir leid, aber ja. Also nochmal an der Stelle, wir hatten einen Podcast über Bindungsstile. Es gibt ängstliche Bindungsstile, sichere Bindungsstile und die Narzissten.
Vermeidenden.
Genau, die vermeiden. Und die sind zurückzuführen, wie das Elternhaus war.
Mhm.
So, wenn euch das interessiert, könnt ihr euch gerne die Folge anschauen. Hier geht es um den ängstlichen Bindungsstil.
Ja.
Das heißt, wenn Eltern nicht konstant verfügbar waren oder selber narzisstisch waren, haben sie Kinder mit ihren Anforderungen oder in ihren Bedürfnissen nicht wahrgenommen. Sprich, jedes Mal, wenn das Kind irgendwas wollte, wurde es abgewatscht. Das heißt, die ganzen Befindlichkeiten und Wünsche wurden entweder ignoriert, bestraft oder beschämt.
Mhm.
So, das ist so ein ängstlicher Bindungsstil. Manchmal wurdest du überbordend geliebt und manchmal waren die Eltern einfach emotional gar nicht verfügbar.
Okay.
Das heißt, für dich war es eine ganze Zeit eine Unsicherheit. Du wusstest gar nicht, wo du hingehörst.
Mhm.
So, heißt aber nicht, dass jeder Mensch, der aus einer Familie kommt, die halt diesen ängstlichen Bindungsstil gelebt hat, komplett narzisstisch wird. Also das muss man noch dazu sagen. Es gibt solche und solche.
Es gibt Situationen oder es gibt eben, da kann das entstehen.
Genau.
Nicht bei jedem, aber das wären dann sozusagen die Auslöser.
Das stimmt.
Ist denn auch das, also du hast es jetzt gesagt, wenn er so emotional komplett unsicher ist, aber es gibt ja auch so, also das Eltern, die so alles für ihre, also ich, weil ich habe nämlich Menschen kennengelernt, wo die Eltern, es gab nichts Besseres auf dieser Welt als das eigene Kind. Das war the Holy Grail. Ich glaube, wenn es nicht anmaßend wäre, dann wäre dieses Kind damals Jesus gewesen. Weißt du?
So. Genau, das ist der zweite Weg. Das ist total krass, dass du das sagst, weil das haben wir nicht besprochen. Das ist der zweite Weg, wie Kinder, wie Narzissten eben trainiert werden. Wenn diesen Kindern schon von Anfang an mitgegeben wird, du bist das beste Kind, was es auf der Welt gibt. Es gibt kein besseres Kind. Alle Kinder aus deiner Klasse sind okay, aber du bist immer noch für Größeres geboren worden. Und vor allen Dingen, die werden überhäuft mit Lob, mit Spielzeugen, mit Geschenken, mit richtig überbordender Liebe. Kommt dann meistens daher, dass die Eltern halt für ihre Kinder auch was Besseres wollen. Aber
das heißt, Entschuldigung, da habe ich nämlich so ein bisschen Angst vor, dass jetzt auch gerade sehr, sehr viele Narzissten erzogen werden.
Ja, ehrlich, manchmal freue ich mich, dass ich schon 48 bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Weil es ist heftig, weil am Ende gibst du Kindern damit ein Gefühl der kompletten Unsicherheit. Das heißt, diese Kinder haben oft das Gefühl, dass sie ihren eigenen Wert nicht kennen, dass sie sich selber verleugnen, weil sie konnten ja ihre eigene Persönlichkeit gar nicht entwickeln. Jedes Kind ist ja anders, ne?
Ja, ja.
Zum Beispiel mein Bruder und ich, wir sind beide sehr selbstbewusst, meine Schwester auch, aber mein Bruder und ich sind sehr, sehr stark in dem, was wir tun. Und meine Schwester ist freundlicher. Weißt du, meine Schwester ist einfach nicht so Grenzen setzen, da kommt sie jetzt hin. Aber du siehst, dass jedes einzelne Kind eine unterschiedliche Persönlichkeit hat. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, dass Kinder ihre Persönlichkeiten entwickeln dürfen. Weil wenn sie es nicht tun, dann merken die irgendwann, das bin ich eigentlich gar nicht.
Also das können wir präventiv sozusagen Leuten mitgeben, die vorhaben, Kinder zu haben, die Kinder haben und so, ne, das Kind auch ein bisschen selber immer mal auch ab und zu, ne, das ist so wie die Entenmutti, die schubst die Kinder halt auch ins Wasser, sonst werden die da vielleicht nicht reingehen. Und für die schwimmen kann man halt nicht, sollte man nicht. Das ist gut zu wissen, dass man da so, ja, du musst
es. Ich finde das mega, dass du es sagst, weil genau das ist es, ne? Also wenn auch ein Kind Aufmerksamkeit möchte und es ist einfach zu anstrengend, ne, das ist jetzt nochmal unsicherer Bindungsstil, dann halt auch mal vielleicht Pädagogen fragen, vielleicht in einem Jugendzentrum anrufen, vielleicht eben auch beim Jugendamt anrufen und sagen, ich habe da ein bisschen Thema, was können wir tun, wie kriege ich mein Kind besser in, als es immer nur zu bestrafen oder zu sagen, boah, kannst du nicht mehr sein wie andere Kinder oder kannst du mich nicht mal in Ruhe lassen. Und nochmal, ne, ich bin das Kind gewesen, was Aufmerksamkeit wollte. Also ich war sehr, sehr anstrengend. War süß, aber ich war sehr, sehr anstrengend. So, und ich finde es halt cool, dass du das gerade gesagt hast mit dieser überbordenden Jesus mit diesem Jesus-Gleichnis.
Ja.
Professor Eddie Brummelmann an der Uni in Amsterdam hat festgestellt, dass Kindern, denen das gesagt wird, ne, dass du besser bist und dass du was Einzigartiges bist, dass die dann schon anfangen, Anspruchsdenken zu fühlen. Ne? Mhm. Das steht mir zu. Ich bin der Erste am Kiosk. Ich bin die Erste, die vorne sitzt im Schulbus. Ich bin diejenige, die alle Kleidung als Erstes bekommt. Ich stehe als Erstes am Buffet. Ich. Finde ich total spannend. Weil das ist natürlich auch jetzt die Frage, was wird aus diesen Kindern, die der Herr Brummelmann vor kurzem erstmal untersucht hat?
Deswegen, ich finde es super. Ich glaube, der hat es auch gemacht. Wahrscheinlich das Gleiche, warum ich mir das gerade gedacht habe, weil man das eben sehr, sehr viel sieht gerade. Aber ich bin echt gespannt. Ich bin wirklich gespannt auf die nächsten Jahrzehnte. Aber seinem Kind zu sagen, es ist was Besonderes, was Individuelles, finde ich okay. Du bist besser, finde ich total falsch. Also das kann ja auch, das ist ja auch, das wird ja später auch super enttäuschend. Also wenn du jetzt nicht ein Hardcore-Narzisst wirst, dann enttäuscht dich die ganze Welt ja später, weil du dann merkst, oh, es gibt Menschen, die sind besser als ich oder schneller oder schöner. Ist ja beides Kacke, oder?
Ja, darf ich was sagen? Weil ich finde, nicht jedes Kind ist besonders. Und auch wenn du das Kind liebst.
Für dich einzigartig.
Ja, du bist einzigartig, ja. Weil jedes Kind gibt es nur einmal, das stimmt. Aber ich finde, nicht jedes Kind ist besonders. Also meine Mutter hat, pass auf, jetzt kommt mein Trauma, ne? Meine Mutter hat zu mir gesagt, du bist auch jemand wer. Das heißt, sie kam aus einer Zeit, wo sie sich ihren Ton oder ihre Meinung erkämpfen musste.
Ja.
Und sie wollte mir mitgeben, dass ich mir nicht alles gefallen lassen muss, dass ich auch jemand wer bin, dass ich auch das Recht habe, meine Meinung, meine Wünsche zu äußern und dass ich Selbstvertrauen in mein Können haben darf. Und ich finde, das ist ganz gut, auch wenn ich es jetzt reflektiere, finde ich, weil wenn wir nur besondere Menschen hätten, nur einzigartige Menschen hätten, mein Gott, wo kämen wir hin? Es gibt halt die Leute, die sagen, pass auf, ich finde es das Schönste, XY zu sein und das ist super in Ordnung. Und die anderen sagen, ich möchte, dein Mann zum Beispiel, dein Mann ist special. Da können wir jetzt drüber reden, aber der ist nur mal special. So, und das in allem besten Sinne, aber auch mit allen negativen Sachen. Ne?
Ja.
Der Mann hat Disziplin, der hat einen Tunnelblick. Wenn er was erreichen will, will er das erreichen. Dafür gibt es aber andere Dinge, die er dann halt eben nicht kann, weil die ihm nicht wichtig sind. Aber dafür konnte er auch nur so Fußballspieler werden, erfolgreich sein und jetzt Trainer sein. Der ist halt was Besonderes. Und alle anderen, wie ich zum Beispiel, die lieber lange schlafen, keine Diät halten wollen, die eben nur unab und zu früher zum Sport gegangen sind und all diese ganzen Sachen, die sind einzigartig, aber die sind nicht so special wie halt dein Mann oder in anderen. Verstehst du, was ich sagen will? Das ist nicht verkehrt, das ist nicht wertend. Die sind halt nur anders. Deswegen ist was Besonderes in meinen Augen, in meiner Gen X Generation Golf-Nummer, ist es etwas, wer besonders ist, der erreicht Ziele, die außerordentlich sind. Sorry.
Okay, ich verstehe, was du meinst. Und ich verstehe jetzt auch, warum deine Generation Golf heißt. Weil wir wissen alle, Golf ist kein oberklassiges Auto.
Did you just say that?
Ja.
Damals war das ein mega krasses Auto. Das,
ja, aber es war nichts Besonderes.
Es war was Besonderes für uns.
Ja, für euch war es was Besonderes. Ja, es hat den Vibe mitgegeben. Es hat es. Aber es zeigt doch, dass man angehalten wurde, nicht zu groß zu denken.
Das stimmt. Das stimmt.
Das meine ich.
Absolut.
Und das voll ist das, was ich sage. Ich glaube schon, dass du für dich, also wenn ich jetzt sagen müsste, was an dir besonders ist, dann, dass ich keinen Menschen kenne, der so gut in Einsicht ist wie du.
Danke.
Das habe ich noch nie erlebt. Dass das jemand so, also so gut reflektieren kann, so gut auch Fehler zugeben kann und trotzdem aber, also du bringst ja super viel mit. Du bist ja eine starke Persönlichkeit, du bist unterstützend und du müsstest es nicht tun, weil who cares, aber du tust es. Das ist sehr besonders. Das machen nur sehr, sehr wenige Menschen.
Danke. Gerne. Bedeutet mir viel.
Ja.
Sehr lieb von dir. Dankeschön.
Sehr gerne. Also deswegen.
Okay, vielleicht sind, ja, ich ruder ein bisschen zurück, aber
Es gibt große Persönlichkeiten. Es gibt Menschen, die verändern wirklich eine Generation oder ihre Bereiche oder was auch immer. Aber du darfst für dich in deinem Kleinen was Besonderes sein.
Das ist in Ordnung. Auf jeden Fall.
Dass du wirst vielleicht nicht Beste, Schönste, Größte, Tollste.
Gibt immer jemanden, der das ist, genau.
Ist auch Ansichtssache.
Was ich gerade gut fand, was du gesagt hast, die Geschichte verändert haben. Mhm. Ich werde diese Dame verlinken, mit der ich da nicht gesprochen habe, sondern wo ich gelesen habe.
Hast du gerade gesagt, wo ich gelesen habe?
Wo ich was gelesen habe, ey. Dr. Ramani Durvasula ist das gewesen, mit der ich da recherchiert habe. Mhm. Und die sagte, dass Attila der Hunnenkönig oder Napoleon wahrscheinlich Narzissten waren. Und dass eben auch Narzissten, das kann man jetzt immer nur so annehmen, aber dass die eben auch die Welt verändert haben oder in die Geschichte eingegangen sind. Als welche Form auch immer. Deswegen sage ich auch, den sage ich extra nicht. Meine Liebe, lass uns darüber sprechen, woran man erkennt, dass man es mit einem Narzissten zu tun hat.
Das ist wichtig. Ich glaube, wir gehen hier auch wirklich, also alle Narzissten, die da draußen sitzen, die haben sich vielleicht gerade ein Zigarettchen angezündet und lauschen dem voll genüsslich.
Und nochmal, es sind nicht diagnostizierte, es sind einfach narzisstische Züge.
Ja.
So, und es gibt ja ein Wort, das hat es jetzt in zwei Jahren dazu geschafft, dass es fast jeder nutzt. Und viele nutzen es nicht ganz korrekt. Das ist Gaslighting.
Oh ja.
Und Gaslighting ist eine Zwei-Komponenten-Methode.
Das heißt, was Narzissten gerne machen?
Ja, alles da. Genau. Gut. Das heißt, in der ersten Linie lügen sie, also sie stellen eine Lüge her. Und in der zweiten Tun schieben sie den Fokus auf dich als Person und machen dich damit nieder. Ich würde es gerne mal mit dir durchspielen.
Total
und
gerne.
Würde sagen, sag mal, Sophie, ich suche meinen Schlüssel. Hast du den gesehen?
Nee.
Bist du sicher, dass du ihn nicht gesehen hast? Ich lege ihn immer dahin und der ist jetzt nicht mehr da.
Hast du ihn vielleicht einfach woanders hingelegt?
Ich glaube, ganz ehrlich, ich lege den immer dahin, aber ganz ehrlich, du bist in letzter Zeit so vergesslich. Bist du sicher, dass du den nicht irgendwo weggetan hast? Weil du bist auch total überarbeitet und generell bist du so komplett desolat. Also du machst mir auch wirklich keinen guten Eindruck in letzter Zeit.
Du suchst gerade deinen Schlüssel und nicht ich.
Ja, aber ich habe ihn ja dahin getan, wo er immer ist. Also musst du ihn ja genommen haben und irgendwo anders hingelegt haben. Bist du sowieso, du bist jetzt nicht nur vergesslich, du bist auch noch unordentlich.
Also ich kann gerne mal nachgucken, ob ich ihn irgendwo hingetan habe.
Ja, mach das mal bitte, weil ich suche nämlich schon die ganze Zeit. Voll gemein jetzt, fühle mich auch total schlecht, aber das ist Gaslighting.
Ja.
Im Übrigen, Gaslighting ist das eine Sache, zum Beispiel ich mache einen Witz über dich und dann sagst du mir, dass der Witz nicht cool ist.
Also ich mache aber, ich glaube, es ist auch so, ich mache auch einen Witz vor allen Dingen auch jetzt nicht so, es gibt ja nette Witze und es gibt ja auch verletzende Witze.
Genau, so, und dann sagst du, boah, sag mal, das fand ich jetzt von dir echt nicht cool, dass du das gesagt hast. Und dann sage ich zu dir als Gaslighting, also, ja, habe ich ja so jetzt gar nicht gesagt. Und außerdem, sei mal nicht so sensibel. Geht's noch? Also, jeder andere würde lachen, weil ich bin mega lustig. Kannst mal andere fragen. Ist mal wieder an dir.
Ist es übrigens auch, also das
ist voll gemein, dass ich das
jetzt nicht mache. Nein, es ist was, sorry, was man sehr gut dran kennt. Jetzt habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, auch mit dir, sehr, sehr persönliche Dinge. Ich meine, ihr wisst es auch, ne? Ich bin jetzt so People-Pleaser und hin und her. Und du nimmst etwas, wo du weißt, der Narzisst, der nimmt etwas, wo er weiß, dass du wirklich ein Problem damit hast. Das ist etwas, was dir wichtig ist, wo du drum trauerst oder was auch immer, und macht darüber einen Witz. Er weiß ganz genau, dass er dich damit tief trifft.
Ja.
Und macht einen Witz und weiß, dass er dich damit trifft. Und dann sagst du, hey, das ist nicht cool.
Ja.
Und dann, das ist für ihn ja, das ist ja ein einziges Game.
Richtig. Und nochmal, es gibt narzisstische Züge, die leicht sind, die mittelstark ausgeprägt sind oder die richtig heftig ausgeprägt sind. Das, was ich jetzt gerade mit Sophie durchgespielt habe, das sind schon mittlere bis schwere Züge. Dazu kommt noch eine Kritikfähigkeit, und das auch, das nochmal ist, da können wir vielleicht nochmal referieren zu dem Anfang vom Podcast. Wenn du jemanden kritisierst, der narzisstische Züge hat, rastet der halt unverhältnismäßig stark aus.
Ne? Also keine Kritikfähigkeit.
Gar keine. Ne? Also es gibt irgendwie irgendeine Housewife-Serie in Amerika. Das ist der Table Switch. Da hat irgendeine andere Frau eine Frau angeklagt, irgendwas getan zu haben oder was auch immer. Und diese Frau steht auf und schmeißt den Tisch um, wo alle dran sitzen, und rastet komplett aus und geht dann und denkt, es war doch völlig okay. Das sind so solche Sachen. Nicht immer ist ein Table Switch mit inkludiert, aber vielleicht eben diese Smear-Campaign, von der ich gerade gesprochen habe, ne, dass dann halt eben auch jemand sagt so, ach, boah, Sophie ist ja ständig angestrengt. Die ist ja so sensibel, mit der kannst du nicht mehr einen Witz machen. Unglaublich. Und außerdem ist sie so vergesslich und erzählt das wirklich jedem, der es sich hören will, und immer wieder gegen dich und gegen dich, weil du ihn einmal so getriggert hast.
Ja, ja.
Und das ist krass. Deswegen an der Stelle nochmal Kritik. Hattest du ja auch am Anfang gesagt, ne? Keiner mag Kritik.
Es ist okay, wenn man sich nicht wohl damit fühlt und da auch mal, auch wenn man gerade sowieso, vielleicht, es gibt überreizte Momente, es ist auch das so, wenn dich dann jemand kritisiert und du sagst, ah, da geht's noch? Jetzt? Wirklich? Jetzt erzählst du mir das? Dass du jetzt gerade kalten Kaffee trinkst, obwohl ich hier gerade 20 Sachen gleichzeitig zu tun habe? Scheiße, Alter, koch dir deinen Kaffee selber. Dann ist es, durchaus kann das auch eine normale Reaktion
sein. Und man kann auch also einfach Verantwortung dafür übernehmen und dann sagen, hey, vielleicht war der Ton gerade nicht richtig, aber ich bin gerade in einer schwierigen Phase. Und
meistens.
So. Und das, wenn ihr das macht, dann habt ihr keine narzisstischen Züge. Darüber hinaus möchte ich noch eine Entschuldigung mitgeben, die euch deutlich erklärt, wo diese Personen dann stehen, wenn sie sich entschuldigen sollten, weil das ist dann performativ angelernt, antrainiert. Die sagen so, tut mir leid, dass du dich so fühlst. Das ist ein kompletter Shift auf die andere Person. Eine echte Entschuldigung ist, es tut mir leid, dass ich dich damit verletzt habe. Ja. Das fühlt sich für mich genauso schlecht an wie für dich oder ähnlich. Ne? Aber bleib bei dir mit der Entschuldigung. Und wenn ihr sowas hört, das tut mir leid für dich, dann sieht man einfach so, ja, für dich ist es ein Problem. Für
also
mich
ganz eigentlich überspitzt nicht. Gesagt, Täter-Opfer-Umkehr.
Voll.
Ne? Das ist das, was sie verbal, also in Diskussionen, in so Themen immer mitmachen. Und nach so einer Kritik ja auch, also die sind ja dann auch gerne, wenn du jetzt auch Kleinigkeiten, ne, also dieses kleine, so, Sandra, wenn du kommst, keine Ahnung, ich habe eine Katzenhaarallergie und du hast eine Katze, kannst du gucken, dass du vielleicht, das ist, weil ich treffe mich so gerne mit dir, und du in deiner Kritik dann auch so, dann sagst, ey, wenn das dann ein Problem ist, dann muss ich unsere Freundschaft einfach auch überdenken.
Also, shame. Genau,
so, also und es wird schon, man sollte es merken.
Definitiv.
Die machen dann aber auch so, ja, du gibst mir jetzt ein schlechtes Gefühl.
Ja, richtig.
Warum?
Genau. Und sie können keine Anweisung ertragen. Sie haben also eine hohe Widerständigkeit, und da war bei mir sofort so, oh mein Gott, ich bin Narzisst. Weil ich kann definitiv keine Anweisung ertragen. Und dann ist mir klar geworden, es geht mir gar nicht um die Anweisung. Es geht, von wem es kommt.
So, ich dachte, es geht um dumme Anweisungen.
Nee. Also eine Anweisung, wenn ich sie verstehe, von einem Menschen, den ich respektiere, weil der halt bewiesen
hat,
dass er kompetent ist. Ja, dass er kompetent ist. Dann heißt jetzt nicht, ich bringe allen Menschen Respekt entgegen. Nur, ich habe ja auch
Kompetenten.
Auch.
Nein, ich weiß.
Auch inkompetent. Aber wenn du mir was sagen möchtest, dann wäre es schon cool, wenn ich vorher gesehen habe, dass das auch Sinn macht. Also
vor allem, dass du auch Ahnung davon hast.
Ja, und auch wenn es für mich Sinn macht, mache ich es sowieso. Aber wenn du zum Beispiel das mach mal XY und ich denke mir die ganze Zeit AB, dann wäre es cool, dann würde ich zu dir sagen, aber AB ist für mich der Weg, weil XY macht mir aus dem und dem und dem Grund keinen Sinn, dass dann das Gegenüber sagen würde, hey, A und B ist aber jetzt gerade nicht so cool, weil XY ist es viel, viel besser, weil. Und dann mache ich das auch. Also es geht nicht nur darum, dass das...
eine Erklärung.
Ja, also, Erklärung und dann vor allen Dingen mich abholen und mitnehmen. Aber dennoch bin ich echt froh. Vielleicht habe ich manchmal so leichte Züge von einer sehr, sehr selbstbewussten Person, die andere ignoriert. Aber so ist es nicht. Und das war auch in der Recherche für mich ganz wichtig.
Bisschen Selbstüberschätzung? Jetzt nicht schlimm, nicht böse gemeint?
Nee. Selbstüberschätzung, ja.
Nee.
Ja. Doch. Es ist ja so, ich sage ja erst mal zu allem ja und hinterher denke ich mir so, ach du Scheiße. Und dann muss ich halt performen. Und das kann ja halt eben aus, da haben wir auch schon drüber gesprochen, Selbstwirksamkeit, das kann halt gut ausgehen, kann aber auch manchmal nicht so gut ausgehen. Und ich habe auch Erfahrungen gemacht, wo es nicht gut ausging. So, zurück zum Narzissten. Der ist auch sehr, sehr egozentrisch. Das heißt, wenn du mit dem ein Gespräch führst, ist es selten um dich selber. Also es geht dann häufig um den anderen. Mhm. Wenn ihr das merkt, nehmt es einfach mal wahr, was ist das für ein Gefühl, was es mit euch macht und wollt ihr das noch? Finde ich jetzt auch schwierig.
Das ist ja auch so, du hast mir jetzt gerade, ich hab dir was erzählt, irgendwas, keine Ahnung, Eis, bla bla bla, und sagst du, ja, ich habe eine Eismaschine und ich habe letztens auch total leckeres. Sag mal, warte, wir sind jetzt gerade bei mir, ja? Mhm. Ich würde jetzt gerne noch weiter erzählen, was ich zu sagen habe. So, also das auch eine, also prinzipiell ist gibt narzisstische Züge sind für den Gegenüber meistens sehr unangenehm.
Definitiv.
Ja, also das ist etwas, definitiv, wo man, wenn in der Konversation meistens unangenehm, wenn du oft traurig, dich schlecht fühlst nach der Konversation mit diesem Menschen oder, dann gibt es da zumindest schon mal Zeichen. Anfang tun diese Geschichten ja meistens aber ganz anders, weil wenn wir jetzt darüber reden, das sind ja alles Sachen, wenn ich sehe jetzt einen Kollegen oder einen Freund, Klassenkameraden, was auch immer, und das, was wir jetzt alles erzählt haben, mit so einer Person würde ich mich ja eigentlich gar nicht beschäftigen. In so einer Person würde ich mich ja auch gar nicht verlieben eigentlich.
Ja, kommen wir gleich zu, und ist ein super guter Punkt, weil merkt man eigentlich gar nicht immer so einfach, weil zum Beispiel haben die auch eine konstante Verachtung für andere Leute. Das heißt, ja, du guckst mich an, aber es ist tatsächlich so, dass die dann sagen, wenn ich dann zu dir sage, boah, Sophie, ich treffe mich gleich mit XY. Und dann sagt der Narzisst, warum denn? Was willst du mit der? Die ist doch total langweilig. Warum? Warum triffst du dich mit der? Also, weiß ich nicht. Ja. Oder, boah, wir fahren nach Holland und ich freue mich voll auf die Nordsee. Wir haben da so einen geilen Strandkorb und wir treffen da uns immer mit im High Seas oder was auch immer.
Nee, da ist doch gar nicht warm. Da ist so schlechtes Wetter.
Exakt. Das ist
Strand sowieso, dieser ganze Sand.
Ich habe jetzt abgenommen. Ich fühle mich so gut. Ich glaube, ich kann mich.
Echt? Habe ich gar nicht gesehen.
Genau.
Und glaubst du wirklich, dass du das schaffst?
Ja.
Du weißt doch, dass mit dem Abnehmen ist nicht deins.
Ja. Und ich hatte gerade echt viel Erfolg auf der Arbeit. Ich habe mich so gefreut, dass ich so wertgeschätzt worden bin.
Süß, deine Erfolge sind ja wirklich niedlich. Also ich wurde ja schon wieder befördert. Wie oft wurdest du in den letzten Jahren befördert? Ach, das geht ja bei dir gar nicht, ne? Aber ist ja nicht schlimm.
Boah, ich fühle mich so schlecht. Du machst das so gut. Okay. Und wenn man dann eben dann über diese Sache spricht, dann haben wir noch eins. Und zwar ist das ein Charming Charisma. Da möchte ich, ich möchte einmal die Geschichte erzählen, weil ich, diese Geschichte liegt schon Ewigkeiten zurück. Also mehr als 20 Jahre. Damals hat meine Freundin einen Typen kennengelernt. Ich habe gedacht, das ist der Jackpot. Ne? Und ich meine das ernst mit Jackpot. Der kam auch im Übrigen, hatte der hier eine Wohnung in Duisburg am Hafen. Voll geil, mega gut. Also wirklich Kohle ohne Ende. Der sah so sensationell gut aus. Dunkle Haare, blaue Augen, sportlich durchtrainiert und charming. Also nicht nur zu meiner Freundin, sondern auch zu meinem Mann, zu mir, zu wirklich zu anderen Leuten die ganze Zeit.
Und man denkt sich auch so, warum kann mein Mann denn nicht ein bisschen mehr so sein? Guck mal, ist ein ganz netter.
Ja, das ist wirklich netter. Und dann hat er eben immer zugehört und dann hat er dich wirklich, dann hat er dich zum Essen eingeladen und dann war der einfach, der hat einen ganzen Raum füllen können. Natürlich hat seine Position auch genau das bekleidet. Das heißt, er war in einem Unternehmen, wo er die ganze Zeit Gastgeber war. Das ging dann auch, der wurde dann auch weiter befördert und irgendwann war er sogar in Berlin. Also das waren so richtig krasse Themen, die er dann bekleidet hat. Und die hat er natürlich sensationell ausgefüllt, weil diese Leute in den Bann zu ziehen und mitzuziehen, das war der schlimmste Ehemann, der schrecklichste Vater, der größte Manipulateur, und sie hat es erst 15 Jahre später herausgefunden. So, das nur so dazu, weil wie ist es denn damals passiert? Angefangen hat es mit Love Bombing. Mhm.
Und ich, das genau die, also diese Geschichte, die habe ich nicht nur einmal bei Freundinnen miterlebt, habe ich mehrmals erlebt. Und inzwischen weiß ich, also habe ich da ja auch einen Blick für. Also wenn das zu gut anfängt, zu schnell, zu viel, also wenn der Prinz auf dem weißen Pferd kommt, die Rosen wegschlägt, alles da hier nochmal putzt und sauber macht, ja, dich mit dem besten Kuss deines Lebens wach küsst, ja, einen Kaffee noch dabei hat und sonst irgendwas, lauf. Lauf. Ey, Dornröschen, lauf.
Es ist genau das, ne? Also denkt ja an die, ja, weißt du, drittes Date, dann irgendwie in Paris oder, ich meine, ne? Ganz krasse Kinofilme fangen ja auch so mit so einem Scheiß an oder die Konzerttickets, an die niemand kommt. Oder ich habe eine andere Freundin, also ich bin 48, ich bin super gut aufgestellt, ich habe wirklich viele Freundinnen, damit viele Geschichten, du ja auch. Typ hat wirklich sein komplettes Geld für meine Freundin ausgegeben. Die waren überall. New York, Paris, hast du nicht gesehen, ne? Immer Kohle, immer Kohle, immer Kohle. Und irgendwann hatte der kein Geld mehr. So, und sie dann auch so, Entschuldigung, wo fahren wir denn als nächstes hin? Er so, wir bleiben erstmal hier, weil ich habe kein Geld mehr. Und das ist halt auch so dumm, weil denkst du, kann ja eigentlich nicht sein. Aber es ist eben echt ein Thema. Und vor allen Dingen auch, was dazugehört zum Lovebombing, ist das Oversharing. Normalerweise mache ich das nicht mit jedem, Sophie. Du bist wirklich ganz besonders. Weil, weißt du, in meinem Leben sind schon so viele Dinge schiefgegangen. Ich habe schon so vielen Frauen vertraut. Aber du bist diejenige. Weil guck dich an, du bist so wunderschön und so klug. Mit dir kann ich mir was vorstellen. Weil früher diese Frauen, die haben mich einfach nur ausgenutzt. Weil ich so toll bin, weil ich so wirklich, eigentlich bin ich ja so ein ganz, ganz Lieber, aber die haben das alle nur ausgenutzt.
Ich wollte gerade sagen, es gibt auch in dieser Love-Bombing-Phase Zeichen.
Ja.
Es gibt Zeichen. Ja. Es ist meistens, wenn es Beziehungen vorher gab, die man ja fragt, waren die katastrophal und die andere Person war sehr schlecht.
Ja.
Wirklich sehr, sehr schlecht. Wenn es wird auch sehr viel, die lassen dich auch sehr viel erzählen, stellen auch viele Fragen, damit und das eben nur, damit sie Sachen haben, die sie später gegen dich verwenden können.
Es geht völlig krank.
Nicht darum, um ein echtes Interesse, sondern es geht, und das glaube ich auch, dass das beim Narzissten oder narzisstischen Zügen dann eben das auch ist, es ist ja auch ein Selbstschutz. Das ist, die bauen sich ihr eigenes Schloss auf, um das danach komplett zu zertrümmern.
Ja, und ich finde es hart, dass es so ist, deswegen ist es wichtig, dass wir erkennen müssen,
weil wir sind das Schloss am Ende und wir werden zertrümmert.
Genau.
Also so traurig es auch für den Narzissten oder für die narzisstischen Züge ist.
Was müssen wir überhaupt wissen und was steht uns dann im Weg? Also als erstes ist Dominanz, Macht und Kontrolle lieben Narzissten. Mhm. Wenn sie was nicht bekommen, dann haben wir ja schon darüber gesprochen, wie die Reaktion ist.
Und sie suchen sich auch damit oft Leute aus, die das eben mitmachen und wollen. Also wo du sagst, oh, ich fühle mich so sicher.
Das ist auch ein gutes Thema. Mhm. Ne? Was wir darüber wissen müssen, wir können Narzissten nicht ändern. Mhm. Jetzt ist es aber auch so, vielleicht seid ihr ja eben in Beziehung mit narzisstischen Menschen. Das heißt also nicht, dass sie nochmal Persönlichkeitsstörungen haben, sondern dass sie diese Züge haben. Das können Eltern genauso wie Geschwister sein. Das können aber auch Partner sein. Das Freunde. Kann aber auch Freund oder der Arbeitgeber sein. Mhm. Und da möchten wir jetzt mal reingehen.
Ja.
Sprich, es gibt ja diese unterschiedlichen Ausprägungen, haben wir ja gerade gesagt, dass es eben leicht ist oder bis hin zu gravierenden. Und es muss einfach wahrgenommen werden. Ne? Also du musst einfach wissen, in welcher Position du da gerade bist. Und du musst wissen, dass du ihn nicht ändern kannst. Das heißt, es ist unglaubliche Flexibilität im Kopf gefragt.
Genau, und jetzt ist es leichte narzisstische Züge, macht aber nicht unbedingt jetzt einen Menschen super schlecht. Ne, also es sind leichte narzisstische Züge, die jemand hat, die er ja auch hat, weil Erziehung, Techten, da glaube ich, kann man mit viel Arbeit, also vor allen Dingen mit dem positiven Gefühl dem Gegenüber, eventuell noch was machen. Bei sehr ausgeprägten Verhalten gibt es leider kein Happy End. Ne? Das müssen wir einfach auch sagen, es wird kein Happy End da geben. Es gibt dann nur die Möglichkeit, weil du kannst, also von einem Partner kannst du dich im Zweifel trennen, was auch nicht einfach ist. Eltern, Geschwister und so, du musst irgendwie.
Also kein Happy End heißt, man kann sich halt trennen, aber es ist halt schwer.
Du hattest so ein du hattest so ein schönes Sprichwort.
Ja, du kannst einen leeren Eimer nicht, nee, du kannst deinen Eimer nicht zu einem leeren Brunnen tragen.
Ja.
Das heißt, da müssen wir wirklich kurz mit einsteigen. Wenn ihr jetzt in Beziehungen seid, gibt es nur entweder ich akzeptiere das. Mhm.
Es hat nichts mit mir persönlich zu tun.
Oder ich mach's halt nicht mehr mit. So, dann sitzt du mit dem Schuldgefühl, mit dem Schmerz der Trennung, mit all diesen Sachen, musst du dann halt auch sitzen und das aushalten können. Mhm. Das heißt, diese zwei Möglichkeiten gibt es. Allerdings gibt es halt die Flexibilität im Kopf. Mhm. Sprich, wenn wir uns dafür entscheiden, in der Beziehung zu bleiben, sind wir halt wachsam. Und da gehen wir gleich auf eine Methode ein. Bevor wir das machen, möchte ich gerne mit dir sprechen, wie es ist, wenn du jetzt zum Beispiel in unterschiedlichen Positionen, also Freund, Arbeitgeber und Partner bist, ne?
Okay,
alles klar. Wo fangen wir an?
Arbeit?
Ich würde sagen, Arbeit, genau.
Ja.
So, Arbeit. Sophie, es kann nicht sein, dass du ständig, was nehmen wir? Was machst du denn ständig?
Die Sachen im Kopierer vergessen.
Als ob du Sachen kopierst. Okay, ja, okay. Dass du ständig die Sachen
Ich drucke sie aus.
No, you don't.
Drucker.
Wir haben ein Tablet. Benutzt du kein Tablet?
Ja, inzwischen benutze ich ein Tablet.
Siehst,
ich mache das auch nicht, es macht immer irgendwer anders. Und ich denke mir, warum, wie kann man mal so Sachen vergessen? Ich meine, ich bin vergesslich, aber ich vergesse nicht meine Sachen ständig.
Okay.
Ist egal.
Okay, Sophie, du machst, ständig vergisst du alles. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Weißt du, dass es alle anderen schaffen, nur du nicht? Wie kann man so, sagt jetzt nicht, aber wie kann man so doof sein? Jetzt mal ernsthaft. Überleg mal ganz kurz, du hast hier einen super Job, du hast flexible Arbeitszeiten, du verdienst ein Schweinegeld. Was ist dein Problem? Vergiss deine Sachen nicht. Ansonsten haben wir ja echt mal ein Problem und dann kannst du gucken, wo du bleibst.
Ja, okay.
So. Wer jetzt, jeder, der jetzt gerade zugehört hat und sich denkt so, das ist ein Arbeitsverhältnis, glaubt mir, meine
Bisschen
Lieben.
Bisschen toxisch.
Das ist nicht nur toxisch, sondern das ist kaum aushaltbar. Und dann gibt es aber auch Leute, wo man sich dann denkt, mein Vorgesetzter geht mit mir so um, aber die Geschäftsführung nimmt das hin und lässt es einfach so sein.
Oder seine Pferdchen gut im Griff hat.
Korrekt. Und in dem Moment kannst du nur sagen, entweder du gehst, weil dann musst du überlegen, willst du dich so behandeln lassen?
Mhm.
Und wenn jetzt jeder sagt, so, ja, aber woanders ist das Gras nicht grüner, das kann sein, aber es muss nicht toxisch sein.
Ich hatte zum Beispiel mal so eine Situation.
Ja.
Ich habe während der Schulzeit habe ich gekellnert in so einem Diner und der Koch war crazy. Der ist ausgerastet und das war nur ein offener Koch. Also ich meine, es war offen, es war immer im ganzen Restaurant. Und das erste Mal dachte ich so, habe ich das falsch gemacht? Und beim zweiten Mal ist mir, beim ersten Mal habe ich zum Schluss gekommen, es war gar nicht mein Fehler, es war eigentlich sein Fehler. Und ich bin nicht so, ich fand es nicht von den Besten, es war mir total egal. Ich dachte mir, es ist für den viel peinlicher, da rumzuschreien und da rumzudingsen.
Voll.
Es war mir voll egal, wenn die Gäste gefragt haben, stört sie das nicht? Und dann sage ich, also wenn sie stört, würde ich was sagen, aber mich stört es nicht. Das war so, damit kam ich klar, weil das war ja nicht mein direkter Chef. Also er hat das Gefühl gehabt, er war mein Chef, weil ich war ja nur Servicekraft. Das hat mich nicht gejuckt. Gar nicht. Und mein Chef hat gesagt, ja, ist problematisch. Er ist halt ein guter Koch.
Mhm. Ja.
Ne? Aber wenn ich was sagen soll, dann sage ich was. Aber
eigentlich
der Typ war mir voll egal.
War dir egal,
ich
glaub, ne?
Hatte einen Unterhaltungswert. Also das war Arbeit. Wenn jetzt da jemand ist, wenn du jetzt hier der Teufel trägt Prada oder was auch immer, du hast vielleicht auch ein Ziel und sagst, okay, an dem Arschloch muss ich jetzt, mit dem, da muss ich irgendwie vorbei. Und es ist jetzt auch, der Rest weiß auch, was Sache ist. Dann, glaube ich, kann man damit umgehen. Wenn man aber merkt, boah, ich gehe jeden Abend mit Kopfschmerzen ins Bett und wache mit Bauchschmerzen auf, dann muss man sich eine andere Stelle suchen, glaube ich. Dann muss es was anderes sein. Man kann natürlich zum Betriebsrat gehen, aber wir haben ja schon gehört,
Kritik. Nicht jeder hat einen Betriebsrat, meine Lieben.
Ja,
ich war in einer Agentur drin, wo ich 4,50 netto verdient hat und ich bin länger geblieben, als ich hätte sein sollen. Ne? Aber das sind einfach Dinge, das muss man einfach für sich auch lernen. Da muss man auch eher an sich denken, was bin ich wert? Und das Gleiche gilt eben auch bei Freunden. Oder nee, lass uns Eltern nehmen. Eltern.
Ja, Eltern ist ja jetzt ein bisschen schwieriger.
Ist schwieriger, deutlich
schwieriger.
Da kommst
du ja nicht raus.
Kommst du raus, aber nur unter krassesten Umständen. Und da sind wir wieder in dieser Entweder-Oder-Situation. Wenn Eltern Schuldgefühle machen, zum Beispiel, du rufst mich ja nie an, Sophie. Du rufst mich nie an.
Das Telefon funktioniert ja in zwei Richtungen.
Naja, ich bin älter als du. Ich habe dich auf die Welt gebracht. Wäre schon schön, wenn du mir eine Dankbarkeit entgegenbringen würdest und mich mal anrufen würdest. Also für alle, die jetzt gerade denken, oh mein Gott, warum sagt denn
Sandra
immer so böse
Sachen? Ich mache nur Beispiele.
Ich
würde dann natürlich sagen, naja, mich hat keiner gefragt, ob ich in die Welt kommen Du wolltest.
Ach so, nicht, ja. ach so. Das ganze Leid, das ist jetzt der Dank dafür, dass ich dich geboren habe, dass ich dich großgezogen habe. So, und jetzt rufst du mich noch nicht mal an und sagst dann, du bist doch nicht mehr gefragt worden. Was ist das eigentlich mit dir? Warum bist du immer so problematisch? Andere Kinder rufen doch auch ihre Eltern an.
Ja, weil die Eltern nett sind, wenn man sie anruft.
Willst du sagen, ich bin nicht nett?
Ja.
Wie reagiert jetzt Narzisst? Ich weiß es nicht.
Naja, da kommt eine Leidensgeschichte, da kommen dann Probleme. Und wie gesagt, da kommen natürlich auch bei Eltern genau dann die Themen, die wissen ja, was deine Issues sind, die wissen ja, was deine...
Die können dich dann triggern.
Die triggern dich dann so lange, bis du am Ende, also du selbst wenn du versuchst, das durchzuhalten, Eltern kriegen dich.
So, und dann kannst du eben sagen, entweder, und aus eigener Erfahrung sage ich das, also ne, Mama ist im Himmel und die ist super. Mein Vater hat da noch so andere Ansichten. Ich würde nicht sagen, dass er ist er? Weiß ich nicht. Aber ein paar Züge hat er. So, wenn meine Geschwister meinen Vater im Telefon sehen, überlegen sie, ob sie sich die Zeit nehmen dafür, mit ihm zu sprechen.
Verstehe ich.
So, und das verstehe ich auch sehr, sehr gut, weil dafür braucht man auch ein Energielevel. Und ich bin halt diejenige, die immer rangeht, aber dann halt auch einen sehr, sehr scharfen Ton an den Tag legt, wenn das übertreibt. Das heißt, entweder geht man nicht ans Telefon oder geht nicht an Weihnachten oder besucht halt nicht oder macht also das nicht und cuttet. Man entzieht sich und hat dann dieses schlechte Gewissen, weil es sind immer noch die Eltern, du hast ja gerade gesagt. Oder
vielleicht aber auch nicht. Also ich glaube, auch da kann man auch sagen, wenn es denn nur so ist, dann kann man auch sagen, danke dafür, dass ich hier sein darf. Aber das mache ich nicht mit.
Genau, und das kann man dann auch machen, indem man dann halt sagt, naja, ich weiß, worauf ich mich hier einlasse oder ich sitze mit der Schuld. Also es gibt A oder B, mehr gibt es jetzt nicht.
Ja.
Und was ist bei Freunden, Sophie?
Ja, also bei Freunden finde ich ja, dadurch, dass wir ja schon gesagt haben, dass je nach Ausprägung dieser Züge sich diese Menschen ja auch Menschen suchen, mit denen sie es machen können. Ne? Mhm. Das ist ja auch was. Beziehungsweise ganz krasse Fälle suchen sich Leute, die von sich meinen, sehr stark zu sein. Aber gerade die macht es, ist ja ein Festmahl für einen Narzissten.
Ja.
So, jemanden dann zu Asche zu verbrennen. Naja, man muss sich das bewusst sein, weil ich möchte ja auch, wenn man gerade zuhört und sich denkt, oh mein Gott, ja, ich bin genau da und ich bin so schwach gewesen und ich bin so, nein, es ist schon den wirklich stärksten, tollsten Frauen und Männern passiert.
Definitiv.
Weil so eine komplexe Struktur hinter diesen Persönlichkeiten steckt. Das sind Hollywood-reife Persönlichkeiten. Eine Freundschaft sollte dir natürlich klar Sachen aufzeigen, wenn du auf dem falschen Weg bist. Eine Freundschaft ist auch mal unbequem, aber eine Freundschaft sollte dich zu den allermeisten Fällen, sollte eine Freundschaft dir ein besseres als ein schlechteres Gefühl geben. Wenn du mit deiner Freundin telefoniert hast, solltest du dich danach besser fühlen und nicht schlechter.
Mega.
Wenn dein Kumpel da war, dann sollte das ein cooler Abend gewesen sein und du solltest nicht mit Schuldgefühlen zurückbleiben.
Es sei denn, es gibt halt Streitpunkte, aber genau das, was du sagst. Ne?
Genau, es gibt Konflikte.
In der Summe ein besseres Gefühl als schlechtes Gefühl. Bevor wir jetzt zu den Liebesbeziehungen kommen, würde ich gerne über die graue Steinmethode und über die gelbe Steinmethode sprechen. Das sind zwei Psychologen, die haben das entwickelt. Also die eine Person hat es weiterentwickelt. Die graue Steinmethode sagt kurze, knappe Antworten. Also, wenn wir das mal durchspielen ist, Sophie, willst du oder soll ich? Weiß nicht. Sophie, ich gehe heute Abend mit Martina aus.
Martina? Meinst du die immer so viel von sich selber redet?
Genau die.
Kann die aber Glück haben, dass jemand mit der ausgeht. Also ich würde meine Zeit damit nicht verschwenden.
Ich bin dann heute Abend um 22 Uhr zurück.
Aber dann pass auf, dass du nicht so dass du so noch Zigaretten riechst. Martina raucht immer so viel. Ich weiß auch nicht, wie jemand sein Leben so
Mach's gut, bis dann. Tschüss.
So.
So. Ciao. Ja. Ne, also wirklich gar nicht drauf eingehen, sehr, sehr knapp, sehr, sehr direkt. Das muss auch nicht immer zu allem so sein, weil man kann ja mit einem Narzissten auch ganz normal sprechen, aber wenn man merkt, da kommt was, dann weiß man genau, dass das die graue Steinmethode ist. Jetzt hat dann eine Psychologin gesagt, naja, ein bisschen hart. Ne? Mhm. Könnte man halt auch ein bisschen mehr mit Empathie machen. Wir machen das gleich nochmal. Sophie, ich treffe mich nachher mit Martina.
Martina, die immer so viel von sich selber redet und unangenehm riecht?
Genau, die. Ich freue mich total darauf, mich mit der zu treffen.
Warum? Wie kann man sich freuen, mit so einer Person auszugehen?
Das ist meine Freundin. Ich bin dann heute Abend um 22 Uhr wieder da. Ich freue mich auf dich.
Ja, das musst du ja selber wissen.
Ne? Aber das sind so kurz und knapp sind das die Züge, die wir eben haben. So, und jetzt gibt es dann halt Menschen und deswegen ist es mir so wichtig, weil ich habe in dieser Recherche für mich oft die Frage gestellt, oh mein Gott, wo stecke ich da und erkenne ich mich wieder? Mhm. Es gibt ganz klar starke Menschen und die sind authentisch. Und authentische Menschen können sich auch schuldig fühlen, können auch Entscheidungen treffen, die ihnen schwerfallen. Mhm. Der Unterschied ist, dass die Grenzen ziehen. Und da sehe ich meinen Bruder und mich immer. Also ich kann kaum Grenzen ziehen oder lerne es gerade.
Ja.
Und mein Bruder kann super gut Grenzen ziehen. Und das wirkt nach außen manchmal schroff oder unbequem oder unflexibel. Wenn man ihn kennt, weiß man aber, dass er das braucht. Und wenn er diesen Rückzugsort nicht hätte, dann würde es ihm schlecht gehen. Und weil ich meinen Bruder liebe, über die Maßen, weiß ich natürlich, wenn er dann so ist, dann lasse ich ihm das. Kommt oft scheiße rüber, was er macht. Aber er sagt dann so, nee, da bin ich nicht dabei. Oder nee, das kann ich nicht. Und ja, es wirkt halt wirklich wie so ein bisschen prätentiös. Aber er kann das machen.
Ich glaube, wenn jemand so ist, also Grenzen setzen kann oder die mit irgendwas vor den Kopf stößt oder was auch immer, wo du jetzt denkst, ja, was könnte ein Narzisst sein? Es ist, manchmal ist es auch einfach nur, jetzt sagst du da zum Beispiel, der kann seine Grenzen so setzen und der braucht das für sich und der muss das haben. Und du hast vorher gesagt, du kannst Grenzen nicht so gut setzen. Also und das sollten wir uns alle vor. Oft, wenn uns etwas an jemanden so stört, ist es etwas, was wir uns selber wünschten zu können oder zu haben oder zu machen. Deswegen
uns zu erlauben auch, ne?
Uns zu erlauben. Und wenn jemand sich das rausnimmt, was ist es eigentlich ein bisschen Eifersucht darauf, dass der sich das rausnimmt oder die und ich nicht? Und wie kann sie nur? Macht den anderen Menschen nicht schlechter, sollte uns anhalten, besser darin zu werden.
Voll, bin voll bei dir. Und darüber hinaus reagieren halt auch starke Menschen eben in der Verantwortung, übernehmen Verantwortung, entschuldigen sich. Das sind alles eben auch Sachen, um zu differenzieren, wer hat denn jetzt die narzisstischen Züge oder wer ist denn einfach mal drüber. Ja. Weil jeder darf auch mal emotional drüber sein. Ne?
Genau.
Und gerade eben auch, wenn man sich selber sehr gut kennt, sich, du hast es ja gesagt, sehr gut reflektiert und all das Ganze macht, dann wirkt man dann halt auf andere halt so ein bisschen heftig oder stark. Ich war jetzt
zu viel.
Ja, man wirkt zu viel. Und glaubt mir, dieses Gefühl kenne ich super gut. Und ich fand es jetzt so cool. Ich hatte jetzt eine Erfahrung. Ich war mit einer Freundin, bei einem Ausflug und danach waren wir was essen und du musstest aber mit Karte selber zahlen an einem Buffet. Also du hast das Essen genommen und dann bist du an die Kasse gegangen.
Ja.
Und ich hatte aber noch eine Frage. Und dann war eine Frau, die hatte dann einfach so gedacht, so ich kann ja jetzt bezahlen, weil die stellt ja eine Frage. Und dann habe ich so, Moment. Ich zahle jetzt erstmal. Ich bin dran. Und ich so, und ich habe sie nicht verstanden. Und ich sage so, Entschuldigung, was haben Sie gesagt? Beruhigen Sie sich mal. Ich so, ich habe sie nur gefragt, was Sie gesagt haben, weil ich habe sie nicht verstanden. Also, was haben Sie gesagt? Ja, dass Sie so, sie wirken sehr, sehr, sehr markant. Und dann habe ich sie nur angeguckt und so, ja,
das stimmt.
Und ich dachte mir so, wie geil. Und es ist aber auch nicht so, normalerweise in so einer Konfliktsituation, da hat man ja Adrenalin und 180 Puls und man denkt sich so, und ich dachte mir einfach so, boah, es ist so geil, in den Wechseljahren zu sein, weil jetzt gehe ich hin, gehe nach Hause, ist den Kuchen weiter, es interessiert mich nicht.
Es gibt es ist ein Unterschied zwischen narzisstischen narzisstischen Menschen und starken Persönlichkeiten, authentischen Persönlichkeiten und Persönlichkeiten, die eben sich für sich Rechte und Grenzen rausnehmen, die manchmal anderen natürlich auch vor den Kopf stoßen können, aber in der Regel sie auch sagen, du pass auf, ich brauche das für mich.
Ja.
Je nachdem, wie gut man sich kennt. Also mein Kollege braucht mir seine Grenzen nicht zu erklären. Das ist so. Ich werde das irgendwann merken, warum er die braucht.
Okay. Ne?
Aber bei dir wär's nett.
Jetzt würde ich gerne auf die Liebesbeziehung eingehen, denn, und jetzt kommt's, die total krass.
Zerstörerischsten. Nee, stimmt nicht. Die Eltern sind die Zerstörerischsten, dann kommt die
Liebesbeziehung. Ja, genau. Aber die Liebesbeziehung ist ja auch so, dass wir erstmal vorneweg, wir möchten nicht Täter-Opfer-Umkehr machen, sondern manchmal gibt es all diese Gaslighting, Lovebombing, keine Verantwortung mehr nehmen, Kritik ohne Fähigkeit, all die Sachen, wo wir gesagt haben, daran erkennt man einen Narzissten im Umgang, kann sein, dass der das gar nicht die ersten Jahre zeigt. Also die Red Flags, schön, wenn ihr sie erkennt und danach handelt, kann aber auch sein, dass sie gar nicht sichtbar sind.
Das ist mies. Es sind manchmal wirklich Jahre.
Genau. Deswegen, also es ist nicht immer so einfach. So, und jetzt kommt das Allerkrasseste. Und Sophie, dann bist du meiner Meinung 100%. Wenn wir darüber sprechen, dass wir Frauen kennen, die finden einen Partner im No-Time. Die sind glücklich, die heiraten, die kriegen Kinder und alles ist gut. Und wenn man von draußen guckt, sieht das harmonisch aus und man denkt sich so, aber ein bisschen langweilig. Und dann gibt es die Frauen, die sagen, das ist mir zu langweilig. Ich habe ja gar keinen Spaß. Das ist ja nichts Aufregendes. Mhm. Wir haben ja gar keinen...
Wir haben gar keine Reibung.
Ja, wir haben gar keine Chemie. Da muss er, ja, muss er leidenschaftlich sein. Da muss er Make-up-Sex
leidenschaftlich
geben.
Ist ein sehr schöner Ausdruck für, es gibt ständig Zoff.
Ja, genau. So, und jetzt frage ich dich, wie kann das kommen? Und in der Recherche bin ich drauf gestoßen, dass die das von ihren Eltern kennen. Wenn die also aus dem Haus kommen.
Drama. Also das heißt, wenn die Drama mit Liebe verbinden, dann ist für sie Drama Liebe. Und ist kein Drama, ist keine Liebe.
Weißt du, wie man das nennt?
Nee.
Traumabond. Das heißt, wenn du selber aus einer Anxiety, also aus dieser ängstlichen Bindungsfamilie kommst und denkst, dass das Liebe ist, bist aber kein Narzisst, so, hast dann aber einen Typen, der dich die ganze Zeit fertig macht oder was auch immer oder dich in irgendeiner Form provoziert oder eine Partnerin, die die ganze Zeit versucht, dich unter Druck zu setzen mit irgendwelchen Sachen, dann und du denkst, das ist Liebe, dann kann das sein, dass die Beziehung zu deinen Eltern nicht so rund war, wie es gut für dich gewesen wäre, um das jetzt mal ein bisschen vorsichtiger zu formulieren, weil nochmal, wir sind keine Therapeuten, wir haben uns noch richtig stark ins Thema eingelesen, damit wir darüber reden können, aber das ist wirklich wichtig. So.
Also du möchtest sagen, dass wenn ich in meinem Zuhause, in meiner Parenthood Narzissmus erlebt habe, bin ich anfälliger für Beziehungen mit Narzissten?
Ja, oder mit, ja. Die Wahrscheinlichkeit ist da. Gut. Ne? Und die ist ein bisschen größer, weil du natürlich denkst, dass das die Norm ist.
Die Norm, das ist Liebe. Ja.
So.
Alles klar.
Und auch noch an der Stelle sei gesagt, das kann man alles über Wahrnehmen und achtsam sein rausfinden. Und das ist super schwer, wenn man einmal in einer Beziehung mit einem Menschen ist, der narzisstische Züge hat, in gravierender Form sich davon zu lösen. Muss man wirklich sagen.
Wenn man das hatte, wenn man das merkt, dann auch an der Stelle sucht euch Hilfe. Wirklich professionelle Hilfe. Das ist ganz wichtig, weil das... Also wenn du in einer Beziehung, Mann, Frau, was auch immer, mit einem wirklich stark ausgeprägten Narzissten warst oder diese Züge eben erleben musstest, lässt dich das oft sehr, sehr
zerstört zurück.
Und dein Selbstvertrauen, das Vertrauen in dich als Persönlichkeit ist oft sehr zerstört, weil es ja so viele Widersprüche gab. Such dir Hilfe.
Definitiv.
Ganz wichtig.
Im Fazit möchte ich jetzt sagen, dass wir hier einfach über die Ansätze gesprochen haben. Wir sind ein bisschen in die Tiefe gegangen, aber uns ist es nicht möglich, komplett alles zu besprechen, weil es ein sehr komplexes Thema ist. Anschließend würde ich zu deinen Worten noch sagen wollen, seid einfach gewahr. Ne? Also auch euch gegenüber, reflektiert über euer Verhalten, könnt ihr Verantwortung übernehmen, habt ihr so eine Emotionsregulierung, dass ihr nicht immer komplett außergewöhnlich ausrastet, entschuldigt ihr euch, habt ihr Empathie für andere Menschen und ja, natürlich gibt es Leute, die vielleicht nicht so cool sind wie ihr, aber denkt ihr, ihr seid besser? Wenn dem so ist, schreibt es mal in den Kommentaren, würde mich interessieren.
Ja.
Und bleibt gesund, vor allen Dingen mental.
Ja, unbedingt.